Ja, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Alle Plätze, alle Stühle sind besetzt, auch die Reservestühle. Sehr erfreulich, herzlich willkommen. Zu den Aufgaben der Arbeiterkammer gehören ja nicht nur die Unterstützung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Angelegenheiten des Arbeitsrechts, des Sozialrechts, des Steuerrechts, des Insolvenzrechts und des Konsumentenschutzes, sondern zu diesen Aufgaben gehört ebenso die Unterstützung im Bereich Bildung, Kultur und Gesundheitsförderung. Diese Unterstützung bei Bildung, Kultur und Gesundheitsförderung, die gewährleisten eine hervorragende Bibliothek, hervorragende Kurse des Bildungscenters und hervorragende Vorträge in der Reihe Wissen fürs Leben. Der Eintritt zu diesen Vorträgen ist frei. In Vorarlberg sagt man gerne, was nichts kostet, ist nichts wert. Deshalb ein kleiner Vergleich. Das Bildungshaus St. Arbogast verlangt für Vorträge im Rahmen der Tage der Utopie 15 Euro und erwähnt, dass die tatsächlichen Kosten 69 Euro betragen würden. Das heißt, Sie dürfen jetzt mit dem guten Gefühl hier sitzen, dass Ihnen die Arbeiterkammer 69 Euro schenkt an diesem Abend. Das entspricht in etwa der Höhe der Kammerumlage für 7 Monate. Also 2 Vorträge Wissen fürs Leben und Sie haben die gesamte Kammerumlage von einem Jahr erinnern. Noch dazu können Sie alle Vorträge im Internet gratis nachhören, nachschauen und herunterladen. Das habe ich jetzt an die Adresse der Materialisten gesagt, denn noch viel größer als der finanzielle Gewinn ist natürlich der geistig-seelische Gewinn. Denn die Vorträge, die fachlich und menschlich fundiert sind, geben Anregung, Ermutigung, Orientierung auf dem Lebensweg. Die Vorträge erklären und deuten die oft schwer verständlichen und verschlungenen Wege des Lebens. Sie helfen, Zusammenhänge zu erkennen. Und Zusammenhang ist immer Sinn, haben wir von Professor Wilhelm Schmidt gelernt. All das gilt in besonderem Maß für die heutige Referentin und ihren Vortrag »Der Weg entsteht unter deinen Füßen, Achtsamkeit und Mitgefühl bei Lebensübergängen und Lebenskrisen«. Dr. Luise Redemann ist Professorin, Nervenärztin, Psychoanalytikerin und eine Spezialistin für Traumatherapie. 18 Jahre lang hat Luise Redemann eine psychosomatische Klinik in Bielefeld geleitet. Mit 61 hat sie diese anstrengende Funktion, eine Klinik zu leiten, abgegeben, aber natürlich nicht, um in die Rente oder in den Ruhestand zu gehen, sondern um weiterzuarbeiten, etwa im gleichen Umfang wie vorher, aber mit größerer Freiheit in der Gestaltung der Arbeit und in der Weitergabe ihres fachlichen Wissens und ihrer persönlichen Erfahrungen. Die Freude am Großmuttersein und seit 2 Monaten am Urgroßmuttersein kommt dabei nicht zu kurz. Luise Redemann hat mehrere Bücher geschrieben, das neueste, »Der Weg entsteht unter deinen Füßen«, Achtsamkeit und Mitgefühl in Übergängen und Lebenskrisen zusammen mit Silvia Wetzel. Dabei sind 2 Fragen für Sie wichtig. Was kann ich tun für mich und für andere? Und wie kann ich mich und andere zu mehr Freude, Offenheit, Liebe und Akzeptanz inspirieren? Liebe Frau Redemann, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Köb, für die Einladung und die freundlichen Worte. Als ich mir das Buch angeguckt habe, wissen Sie, wenn ich ein Buch fertig habe, schaue ich eigentlich nicht mehr hin. Dann geht das Leben ja schon wieder weiter. Wie ich mir das angeguckt habe, ist mir erst das Bild aufgefallen. Und ich dachte, was Sie wohl denken, dass das so ein Jugendbildnis von mir ist. Also das hat mit Rechten des Verlags zu tun. Die wollten nämlich kein Geld ausgeben für ein Bild. Und ich sollte Ihnen eins geben, ein aktuelles, wofür Sie kein Geld bezahlen mussten. Da habe ich gesagt, ich habe keins, was wahr ist. Ja. Als Großmutter wird man nicht mehr so oft fotografiert oder wenn, dann halt mit den Enkelkindern. Also solche Porträtfotos, das ist eher ungewöhnlich. Also jetzt ist halt da das Bild drauf, wo ich jünger aussehe. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich besonders eitel bin und unbedingt also noch jung aussehen will. Okay, der Weg entsteht unter deinen Füßen. Das ist ja ein interessantes Projekt, wenn man sowas zu zweit macht, wenn man zu zweit ein Buch schreibt über so ein Thema. Und natürlich sind unsere Wege, also der von Silvia Wetzel und mein Weg, manchmal gemeinsame Wege, aber meistens sind es auch verschiedene Wege, die sich gelegentlich kreuzen. Und der Weg entsteht unter deinen Füßen, stammt von einem spanischen Dichter, Machado heißt der. Das ist eine etwas freie Übersetzung. Jedenfalls fand ich das immer schon interessant, mich damit zu beschäftigen, dass es eigentlich gar keinen Weg gibt, weil normalerweise sagt man das ja so, also der Lebensweg. Aber ist der vorgezeichnet oder wie ist das? Ich denke, wir gestalten den auf jeden Fall mit. Natürlich geht es durch verschiedene Geländeformationen, unser Weg. Und wir können auch dann bestimmte Geländeformationen vermeiden und durch andere müssen wir durch. Ja, und dadurch entsteht ja eigentlich erst unser Weg, unser Lebensweg. Das heißt, ich denke schon, dass wir zu einem großen Teil Gestalterinnen oder Gestalter unseres Lebensweges sind. Und ich möchte dazu auch stehen, dass ich also doch die Freiheit habe, einen Gutteil meines Weges tatsächlich auch selbst zu bestimmen. Und ich glaube, dass die Idee, dass wir keine Freiheit haben, keine Willensfreiheit, dass das ein Irrweg ist der Neurobiologen. Das wird übrigens auch von Leuten wie Gerald Hüther, der ja selber Neurobiologe ist, ebenfalls bezweifelt. Gut, also wir haben Silvia Wetzel und ich seit vielen Jahren zusammen Seminare für Psychotherapeutinnen gemacht und dann kam unsere Lektorin auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Und so ist es dann entstanden. Und wer Lust hat, in das Buch reinzugucken, wird sehen, dass die Silvia Wetzel über die Themen oft sehr anderes sagt als ich. Und das fand ich sehr spannend, ja, dass da zwei Frauen sich mit den gleichen Themen beschäftigen, aber doch zu sehr unterschiedlichen Aussagen kommen. Und das ist mir ein wichtiges Thema, die Differenz, dass wir immer mehr Freude daran entwickeln, dass wir verschieden sind. Ich glaube sogar, dass wir nicht auf die Welt kommen in erster Linie, um immerfort uns verbunden zu fühlen, sondern dass wir eigentlich auf der Welt sind, um zu erfahren, dass jeder und jede von uns ein individuelles Wesen ist und dass wir deshalb auch Getrenntheitserfahrungen ganz bewusst akzeptieren sollten. Es gibt ja so spirituelle Richtungen, wo einem immer gepredigt wird, dass man Verbundenheit leben soll. Ich glaube, verbunden sind wir sowieso, da brauchen wir gar nichts dafür tun. Wofür wir wirklich was tun müssen, ist, dass wir ertragen, dass wir erstmal in diesem Körper jeder für sich ist und dass das uns auch einsam macht und dass wir diese Einsamkeit bejahen und nicht dauernd vor der davonlaufen. Also das ist vielleicht eine ganz andere Sicht, als Sie sie meistens kennen. Überhaupt habe ich gemerkt bei dem Schreiben dieses Buches, dass ich dauernd so ein bisschen aufmüpfig mich gefühlt habe und dauernd gedacht habe, ach nee, ich will nicht edel sein, ich will nicht gut sein. Wie heißt das, edel sei der Mensch hilfreich und gut, das alles. das wollte ich mal, wie ich jung war, aber jetzt bin ich eine alte Frau und das will ich alles auch gar nicht mehr. Und das will ich auch niemand mehr anraten, das sein zu wollen, weil dann bin ich ja gar kein ganzer Mensch. Ich bin doch kein ganzer Mensch, wenn ich edel, hilfreich und gut bin. Wo ist denn der Rest von mir als Mensch? Dass ich wütend bin, dass ich zornig bin, dass ich frech bin und so weiter, ist ja da alles gar nicht drin. Vielleicht haben Sie darüber auch schon mal nachgedacht. Und der ganze Mensch ist doch ganz was anderes. Der ganze Mensch ist nämlich das sogenannte Helle und das sogenannte Dunkle. Und nur wenn ich beides bejahe, dann bin ich ein ganzer Mensch. Wenn ich nur edel, hilfreich und gut sein will, dann was bin ich denn dann, ein Engel oder was? Ja, dafür brauche ich doch kein Mensch werden, um ein Engel zu sein. Das kann ich ja vorher oder nachher. Habe ich mir so überlegt. Also, aber das war ein langer Weg. Und der hat also erstmal bei der jungen Luise so begonnen, dass sie wirklich immerfort sich bemüht hat, gut zu sein. Warum hat sie das denn gemacht? Ich rede jetzt absichtlich von mir in der dritten Person, das ist auch sowas. Das kann ich nachher nochmal erklären, warum ich das mache. Also warum wollte die das denn? Naja, die wollte das, weil sie Angst hatte, wenn sie das nicht ist, dann wird sie nicht geliebt. Und das stimmt ja auch, denn das geht ja so mit den kleinen Kindern, ja. Wenn die was Eigenes wollen, und meine Mutter hat immer erzählt, ich hätte so einen starken Willen gehabt und hätte schon kaum, dass ich reden konnte, gesagt, was ich will, das will ich. Das hat sie aber gar nicht gut gefunden. Ja, das fand sie eigentlich furchtbar. Und sie hat, solange sie gelebt hat, diese Geschichte erzählt, immer um zu sagen, was ich für ein furchtbares Kind war. Inzwischen bin ich darauf aber stolz, dass ich das gemacht habe als kleines Kind, dass ich da schon für meinen Willen eingetreten bin. Okay, aber ich scheine das gesagt zu haben, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber später an die Zeit, wo ich mich erinnern kann, da wollte ich halt immer lieb sein, edel und gut, dann später auch. Ja, eben um dieser Liebe willen. Und da habe ich vor einer Weile diesen Film Babys gesehen, den Sie vielleicht auch gesehen haben. Und der ist mir wirklich ins Herz gefahren. Hat mich sehr traurig gemacht teilweise. Warum? Da sehen Sie vier Babys. Das eine Baby ist aus Namibia, eins ist aus der Mongolei, eins ist aus Tokio und eins aus San Francisco. Und die beiden Babys, die sozusagen nach westlichen Maßstäben groß werden, das ist das aus San Francisco und das aus Tokio noch sehr viel mehr, da kriegen sie von Anfang an mit, dass es um Leistungsorientierung geht. Alles wollen die Eltern richtig machen und das Kind muss auch alles richtig machen. Deshalb wird ständig an den Kindern rumgemacht. Und das fand ich so erschütternd, dass also auf einer ganz basalen körperlichen Ebene diese Kinder durch die nicht böse gemeinten Einwirkungen der Eltern ständig von sich selbst entfernt wurden. Zum Glück haben sie alle laufen gelernt. Das ist wohl in unserer Biologie so drin und das kann man vielleicht nicht so leicht verhindern. Aber ansonsten hatte ich den Eindruck, diese zwei Kinder können ihr eigenes nach spätestens 1 bis 2 Jahren nicht mehr kennen. Das geht uns verloren durch so eine Beeinflussung durch wichtige andere. Denn wir wollen es denen ja recht machen, wenn wir klein sind. Wir brauchen die ja auch. Ja? Also vergessen wir nach und nach, was unser eigenes ist. Und das ist eben so kontrastiert zu den zwei anderen Babys, vor allen Dingen das Namibische. Das fand ich besonders eindrucksvoll. Also das ist immer in der Nähe seiner Mutter, während die zwei anderen sind auch viel nicht in der Nähe der Mutter, weil die Eltern da ja auch mit viel anderem beschäftigt sind. Also die namibische Mutter ist in der Nähe von ihrem Kind und das Kind in ihrer Nähe. Aber es entdeckt so seine kleine eigene Welt und da greift die Mutter praktisch nicht ein. Und da gibt es eine Szene, die hat mich sozusagen schier umgehauen. Da ist so ein großer Hund, ja, und dieses kleine Baby. Und dann kommt der Hund und leckt das Baby. Und dann ist sie total fasziniert davon und dann fängt sie an, die Zunge des Hundes zu lecken. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, in Mitteleuropa. Ja, also da würde man ja wahnsinnig sozusagen. Ja, und die Mutter, die sitzt da ganz gelassen dabei und hört da, glaube ich, ihrer Freundin zu oder so. Und da gibt es noch viele solche Szenen, wo das kleine Kind eben so seine Welt entdecken darf und trotzdem die Sicherheit hat der Nähe zur Mutter. Ja, das ist ja das Wichtige, dass wenn wir klein sind, dass wir da diesen schützenden, bergenden Raum haben, der Mutter oder andere Erwachsene, und dass wir trotzdem in die Welt hinausgehen können. Und das ist da sehr schön. Das mongolische Baby ähnlich, auch das ist völlig furchtlos im Umgang mit diesen riesigen Tieren. Kühe sind da und andere große Tiere. Und da greift auch niemand ein. Also da ist auch eine Menge Zutrauen zu dem Kind. Vielleicht gucken die von ferne zu und man sieht es in dem Film nicht. Also diese beiden sozusagen in der Wildnis groß werdenden Kinder, die können sich frei entwickeln und die bleiben auch in Kontakt mit ihren körperlichen Bedürfnissen, während die eben westlich aufwachsenden Kinder relativ viel, glaube ich, den Kontakt zu ihrem Körper verlieren. Und das ist dann auch sehr eindrucksvoll zu sehen, dass das japanische Baby dann, wenn ihm irgendwas nicht gelingt, sofort in Panik gerät und schreit und total wütend ist, also gar kein Selbstvertrauen hat und sich gar nicht selber auffangen und regulieren kann, was ja eigentlich wichtig ist. Und das Ganze ist eben auf dem Hintergrund von diesen massiven Interventionen der Erwachsenen. Und wir leben ja nun in dieser Zeit, wo also immer mehr eingegriffen wird und immer mehr gedacht wird, man müsse eben den Kindern viel beibringen. Also sehr viel kognitive Inputs kriegen die Kinder, aber sie verlieren mehr oder weniger den Kontakt mit sich selbst. Und da kann ich nur hoffen, dass sich das wieder ändert und dass Eltern ihre Kinder wieder mehr in Ruhe lassen und sie spielen lassen und nicht dauernd denen was beibringen und nicht dauernd meinen, die Kinder müssten irgendwas lernen. Also jetzt gibt es ja schon Babys, die im Mutterleib Englisch lernen sollen, ja, und sonst alles Mögliche, ja, und das ist ja alles Beeinflussung nur auf einer bestimmten Ebene und das Gefühlsleben kann dabei leicht zu kurz kommen und sich als ganzer Mensch, also auch mit einem Körper erleben, erst recht. Ja, also das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, natürlich auch im Zusammenhang mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass wir, wenn wir klein sind, so sehr darauf angewiesen sind, dass die Menschen, die für uns wichtig sind und die wir ja auch lieben, dass die uns bestätigen, dass die uns gern haben, dass die uns wunderbar finden. Und wenn das sehr stark eben an Leistungsvorstellungen gekoppelt wird, dann ist das ein Riesenproblem. Und dann wird das Kind halt brav und versucht eben gut zu sein, so wie die Großen das wollen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, Sie können mir entgegenhalten, naja, aber Kinder müssen ja auch was lernen und die müssen ja auch Moral lernen und ich weiß nicht was. Ich bin mir da nicht so sicher, ja, ob die nicht am meisten lernen durch Vorbild. Der Jesper Juhl, ein inzwischen sehr berühmter Pädagoge, der sagt ja, man soll Kinder überhaupt nicht erziehen, sondern man soll ihnen ein Vorbild sein. Und da lernen, würden die am meisten lernen und das Wichtigste wäre, dass sie spielen dürfen, ja, und dass sie die Welt erkunden dürfen. Das ist bei diesen beiden Babys aus der Wildnis auch so, dass die eben ihre kleine Welt wirklich erkunden. Aus sich heraus, nicht weil man ihnen dauernd was gibt, was sie jetzt lernen müssen. Ja. Das ist eben der Unterschied, so, wir kommen als neugierige Wesen auf der Welt, wir kommen auf die Welt. Wir kommen als Entdecker auf die Welt. Wir sind alle kleine Kolumbusse sozusagen. Und das kann man aber natürlich zerstören, ja, wenn man den Kindern die Möglichkeit nicht mehr lässt, sondern dauernd schon weiß, was für die Kinder gut ist. Und das ist ja jetzt leider die moderne Pädagogik, obwohl die Hirnforscher uns ganz was anderes sagen. Also das wäre einer meiner Wünsche, dass wir Kindern erlauben, dass sie ihren eigenen Weg mit uns im Hintergrund mit unserer Achtsamkeit gehen dürfen, aber dass sie eben wirklich die Welt möglichst viel selbst entdecken dürfen. Und wie ich Kind war, da war das noch leichter. Ja, wir waren den ganzen Tag draußen. Und ich meine jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, da hat sich sozusagen kein Mensch um uns gekümmert. Das war auch nicht nötig, weil es nämlich nicht gefährlich war. Ja, ich bin auf einem Dorf groß geworden, da konnte man den ganzen Tag draußen sein. Und heutzutage ist das ja nun leider anders und mich macht das immer traurig, wenn ich dann sehe, dass so Kinder gar keine Bewegungsspielräume mehr haben. Und dann kriegen sie eben das sogenannte ADHS, weil irgendwie müssen sie sich ja eben doch bewegen. Ja. Also auch da wäre sicher vieles, wo wir andere Wege gehen sollten, andere Wege beschreiten sollten. Gut, also, das ist ein wichtiges Thema, was mich sehr beschäftigt. Die Entwicklung von kleinen Menschen bis hin eben dann zu denen, dass wir erwachsen sind und was wir eigentlich machen können, wenn wir halt als Kinder beschädigt worden sind, und das sind ja die meisten auf die eine oder andere Art, wenn wir nicht die Unterstützung bekommen haben, die vielleicht optimal wäre und manchmal eben, wie gesagt, sogar beschädigt worden sind. Was können wir denn dann für uns selber tun? Müssen wir dann resignieren? Ist da nichts wieder gut zu machen? Und da gibt es ja eine tolle neue Botschaft von den Hirnforschern, nämlich unser Gehirn entwickelt sich das ganze Leben. Das ist eine neue Botschaft. Ich habe im Medizinstudium gelernt, dass das Gehirn fertig ist, wenn man 2 Jahre alt ist. Und diese Meinung, die galt sehr lang, die galt noch bis in die 90er Jahre hinein. Und dann haben die Hirnforscher entdeckt, dass das nicht wahr ist, sondern dass sich Gehirnzellen und Verbindungen zwischen Gehirnzellen immer weiter entwickeln. Und jetzt kommt was Wichtiges. Am besten entwickeln die sich, wenn wir uns für etwas begeistern. Also dieses kleine Baby aus Namibia, was voller Erstaunen da diesen Riesenhund sah und offenbar auch genossen hat, dass der es geleckt hat und dann so neugierig war auf diese Zunge, auf diese Riesenzunge, ja, und dann halt gemacht hat, was Kinder machen, nämlich mit der eigenen Zunge imitierend da was erkunden. Also das war begeistert. Das war eindeutig begeistert. Das können Sie ihm ansehen, falls Sie sich den Film mal angucken. Ja. Und vor allen Dingen Gerald Hüther betont immer wieder, dass wir eigentlich nur Sachen lernen können, wenn wir uns begeistern. Und wenn es uns langweilt, dann lernen wir auch nichts. Allenfalls hier oben so ein bisschen mit der Hirnrinde lernen wir was. Aber das ist eigentlich kein richtiges Lernen, weil richtiges Lernen betrifft den ganzen Menschen, den Menschen mit seinen Emotionen und mit seinem Körper. Und das ist wichtig. Das ist wichtig auch für die Psychotherapie, dass man nicht nur jetzt gedanklich sich seinen Problemen annähert, sondern dass man auch Wege findet, dahin zu fühlen, auch wenn es schmerzhaft ist, und dass auch der Körper dabei ist, dass auch wir lernen wahrzunehmen, was das für unseren Körper bedeutet, wenn wir Freude erleben, wenn wir Schmerz erleben und so weiter. Und das sind alles ziemlich neue Entdeckungen. In meiner Ausbildung habe ich das eher nicht gelernt. Ich bin ja als Psychoanalytikerin ausgebildet, das ist mir auch nach wie vor recht, dass es so gewesen ist. Das hat sehr gut zu mir gepasst, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber da hat auch viel gefehlt. Da hat eben vor allen Dingen auch der Kontakt zum Körper gefehlt. Und heutzutage sagen uns die Forscher, dass es sehr wichtig ist, wenn man was verändern will, dass der Körper mit einbezogen ist. Und dass wir uns erlauben können, als ganze Menschen, als Fühlende, als körperlich fühlende Menschen dann auch unsere Einsichten umzusetzen. Und da wäre eben auch sehr viel in der Erziehung anders zu gestalten, dass es dass wir das nicht verlieren müssen und dass wir es dann nicht mit Mühe wiederentdecken, unsere Verbindung zu uns selbst und zu unserem Körper selbst, wie man auch sagt, und zu unseren Gefühlen. Das ist ja dann alles mehr oder weniger nicht mehr bewusst verfügbar. Natürlich haben wir diesen Körper, aber ob wir überhaupt noch in Kontakt sind mit dem Körper, ob wir noch in Kontakt sind mit Gefühlen, wenn wir uns erstmal bis 18 bemüht haben, es anderen recht zu machen, das ist natürlich die Frage. Und da gibt es dann später, wenn wir älter sind, erstmal viel zu entdecken und also dann diesen Weg bewusst zu gestalten, den wir gehen, was nicht immer einfach ist. Frühe Prägungen kann man nicht alle überwinden, aber einige schon. Vor allen Dingen gibt es Möglichkeiten, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen, die früh in uns angelegt worden sind und uns davon zu befreien. Und wie macht man das? Da gibt es sicher viele verschiedene Wege. Der Weg, den ich für mich entdeckt habe und den ich auch weitergebe, ist, dass wir uns selbst liebevoll zuwenden. Das heißt, dass ich mir das Kind, was ich war, und deshalb die dritte Person, Perspektive, dass ich mich dem Kind, was ich war, oder dem jungen Menschen, der ich war, liebevoll und mitfühlend zuwende. Was ist Mitgefühl? Mitgefühl bedeutet auf jeden Fall nicht Mitleid, also nicht mitleiden, sondern mitfühlen. Das kann auch bedeuten, sich mitfreuen. Das ist ja, es geht nicht immer nur um schmerzliche Gefühle. Und dazu sind wir fähig, dass wir mitfühlen können und gleichzeitig immer noch wissen, dass ich fühle was mit, aber das ist das Gefühl von dem anderen Menschen. Da haben wir wieder die Distanz, von der ich vorher geredet habe. Und nicht, dass wir da verschmelzen in unseren Gefühlen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zum Mitgefühl gehört auch das Interesse, dass es mir bzw. dem anderen Menschen, mit dem ich mitfühle, gut gehen möge. Dass der möglichst frei sein möge von Leiden, so sagen die Buddhisten. Und der Weg zu mir selbst, indem ich dem Kind begegne, das ich mal war, der ist von Mitgefühl, sollte von Mitgefühl mit mir selbst und mit diesem Wesen, was ich mal gewesen bin, getragen sein. Das heißt, ich erinnere mich an Situationen, die freudevoll waren und kann mich sozusagen mit diesem Kind oder diesem jüngeren Ich, wie wir das auch nennen, mitfreuen zum Beispiel. Ich kann Glück erleben, indem ich mir mein jüngeres Ich als Gegenüber vorstelle und es sehe, wie es glücklich ist, dann steckt mich das an, aber ich weiß dann trotzdem, also das ist eben auch das Glück von diesem jüngeren Ich. Und noch wichtiger ist es natürlich in Bezug auf das Schmerzliche und wie ich mit dem Schmerz fertig werden kann, der da in mir steckt. Ich glaube, wenn wir nicht Trost erfahren in schmerzlichen Situationen, dann bleibt das in uns, der Schmerz. Den werden wir nicht los. Das, was Menschen am meisten hilft, von schmerzlichen Erfahrungen zu heilen, ist Trost. Trost, wenn wir jünger sind, natürlich vor allen Dingen durch andere Menschen. Es gibt ziemlich viel Forschung dazu, was Leuten am meisten hilft, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Und die Antwort ist Zuwendung durch andere. Trost und Mitgefühl durch andere. Das hilft uns, auch mit schlimmen Erfahrungen fertig zu werden. Wenn wir das nicht kriegen, dann lebt das, dieses Ungetröstete in uns weiter. Das ist mein Konzept. Und das führt dann zu einer bestimmten Art, mit Verletzungen fertig zu werden, indem ich Menschen ermutige, sich selbst vorzustellen, also das jüngere Ich sich vorzustellen und sich dann vorzustellen, wie man liebevoll und tröstend mit diesem jüngeren Ich in den Kontakt geht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, dann will ich es mal an einem Beispiel erzählen. Also, stellen Sie sich vor, Sie hätten als Kind einen Verlust erlitten. Und weil die Erwachsenen denken, Kinder merken nichts, hätte kein Mensch sie in den Arm genommen und getröstet. Weil die Erwachsenen auch mit sich selbst beschäftigt waren in dieser Situation des Verlustes, weil sie vielleicht selber auch betroffen waren von dem Verlust, ist dieses Kind also so nebenher gelaufen. Niemand hat ihm was erklärt und niemand hat es in den Arm genommen und getröstet. Das kommt millionenfach vor in unserer Welt. So, jetzt sind sie groß oder ist dieser Mensch groß, ist erwachsen, geht eine Liebesbeziehung ein und erleidet wieder einen Verlust, weil der Liebespartner, die Liebespartnerin weggeht. Und da wird dieses ganze alte Elend auch aktiviert. Also es ist nicht nur der aktuelle Schmerz der Trennung, wo man ja sagen kann, ja, also das ist nicht schön für einen erwachsenen Menschen, eine Trennung zu erleben, aber daran stirbt man nicht. Dann kommt so jemand zu mir in die Therapie und hat wirklich das Gefühl, das halte ich nicht aus, ich werde verrückt, ich sterbe daran oder so ähnlich. Dann reden wir erst über das, was jetzt ist und wie schmerzlich das ist. Also das Leiden muss anerkannt werden. Wir gucken auch, was könnte jetzt helfen in dieser Situation. Vielleicht gibt es auch gar nichts zu tun, außer das zu akzeptieren. Okay, aber warum ist es so ein Riesenschmerz? Womit könnte das zu tun haben? Dann kommt nach und nach heraus, da gab es also einen extrem schmerzlichen Verlust. Ein ganz wichtiger Mensch ist gegangen, als das Kind vielleicht 4, 5 Jahre alt war. Und dann wird es so immer deutlicher, ja, da hat sich keiner gekümmert. Die anderen waren mit sich beschäftigt, die Großen waren mit sich beschäftigt. Dachten, so ein Kind, das kriegt das ja nicht mit, das macht dem ja nichts aus. Und dann bitte ich, dann sage ich zu der Patientin oder dem Patienten, dass ich der Meinung bin, dass das sehr schlimm ist für ein Kind, eine geliebte Person zu verlieren, und frage den Patienten, können Sie sich das vorstellen, dass das schlimm war für das Kind? Manchmal kann der Mensch sich das vorstellen, manchmal kann er sich es nicht vorstellen. Dann erkläre ich noch ein bisschen mehr, bis es mal der Moment gekommen ist, wo die Patientin oder der Patient dann doch anfangen können, das mitzufühlen, dass das natürlich eine Katastrophe war für das Kind. Also wir beschäftigen uns erst mit seinem Leiden und versuchen uns da einzufühlen, Mitgefühl. Und dann kommt Trost. Dann frage ich, was bräuchte denn so ein Kind, dem sowas passiert ist? Sagen die meisten, ja, dass das nicht passiert wäre. Dann sage ich, ja, das wäre schön gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Angesichts der Tatsache, dass es war, wie es war, was braucht es dafür? Und dann sagen fast alle Menschen, mit denen ich arbeite und gearbeitet habe, ja, dass es jemand in den Arm nimmt. Körperkontakt ist das Tröstlichste, was wir uns zu geben haben. Manchmal ist das leider vergiftet, wenn jemand Gewalt und vor allen Dingen sexualisierte Gewalt erlitten hat. Aber bei einem Verlust dieser Art ist das meistens eben nicht vergiftet. Das heißt, dieses Kind braucht, in den Arm genommen zu werden. Jetzt kommt was Wichtiges. Wenn wir uns was vorstellen, ist es fast so, als würde es wirklich geschehen. Das heißt, wenn meine Patientin, mein Patient sich vorstellen, sie nehmen ihr Kind, ihr inneres Kind in den Arm und trösten es und wiegen es und sagen ihm vielleicht, ja, ich weiß, wie traurig du bist, es ist schlimm oder so ähnlich, sprechen mit ihm liebevoll in einer einfachen Sprache, dann hat das einen heilenden Effekt. Und das ist eigentlich das Zentrale in meiner Arbeit, dass ich immer wieder so arbeite und dafür plädiere, dass man so arbeitet, dass das Schmerzliche, was uns passiert ist, dass das angenommen wird, dass es gewürdigt wird als Schmerz und dass wir dann dieses jüngere Ich in uns in den Arm nehmen und trösten. Das heißt also, die kleine Luise, die gemerkt hat, dass das kein Mensch möchte, dass sie so einen starken Willen hat, die muss ich in den Arm nehmen und ihr sagen, dass es wunderbar ist, dass sie so einen starken Willen hat und dass ich weiß, dass ihr das wehgetan hat, was die anderen da mit ihr gemacht haben. Dass die Mutter sie nicht mochte, weil sie so willensstark war, so ungefähr. Ja. Und dann kann die Kleine in mir sich langsam beruhigen und muss sich nicht immer wieder aufregen, wenn sie den Eindruck hat. Und natürlich reg ich mich dann auch auf, weil die ist ja in mir drin, ja. Wenn muss ich nicht immer aufregen, wenn ich und sie den Eindruck haben, jetzt will uns schon wieder jemand nicht mit unserem starken Willen. Ja? Dann beruhigt sich das langsam und die große Luise kann dann auch ein bisschen gnädiger sein mit den anderen Leuten, die das nicht so gern haben, wenn jemand eine eigene Meinung hat. Ja? So ungefähr kann das aussehen und das heißt also, da habe ich sozusagen meinen Lebensweg ein bisschen neu gestaltet für mein inneres Kind. Da ist sozusagen was Neues draus geworden für die Kleine in mir und auch für mich selbst. Und das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet, dieser Trost. Und wenn wir uns getröstet fühlen und wenn wir uns in unserem Leid gewürdigt sehen, dann können wir zur Ruhe kommen. Nur übers Leiden reden reicht nicht. Das ist ja weit verbreitet. Ja. Man geht in Therapie und erzählt alle traurigen und schlimmen Sachen seines Lebens und da ist jemand, der hört freundlich zu, aber sonst passiert eigentlich nichts. Und ich bin der Meinung, dass das nicht genügt. Das ist der erste Schritt. Das ist natürlich wichtig, dass ich überhaupt mal die Möglichkeit bekomme, als leidender Mensch über mein Leiden zu sprechen. Ich bin aber ziemlich sicher, wenn dieser Trost nicht erfolgt, wenn dieses Verständnis nicht erfolgt für den Schmerz und das Leiden, dass dann sehr viele Leute nicht wirklich fertig werden mit ihrem Kummer und dass sie deshalb über die Sachen immer wieder reden. Vielleicht kennen Sie das von sich selbst oder eben von anderen Menschen, die einfach nicht aufhören können, über schlimme Sachen immer wieder zu reden. Ich behaupte, dass das viel damit zu tun hat, weil sie nie diesen Satz gehört haben, das ist schlimm, und weil sie nie jemand in den Arm genommen hat, sondern weil man eher dann sagt, jetzt hör doch mal auf, so schlimm war es doch auch nicht und ach, das kann ja jedem passieren, nimm dich doch nicht so wichtig, alle diese Sätze. Und die haben wir dann übrigens natürlich auch in uns drin. Ja? Wie wir klein waren, haben wir es gehört, wie wir jung waren und jetzt denken wir es selbst über uns. Das heißt, wir sagen zu uns selbst dauernd, stell dich doch nicht so an, nimm dich doch nicht so wichtig und so weiter. Das heißt, wir machen inneren Krieg mit uns. Also dieses, das ist mir wichtig in dem Buch eben auch darüber zu sprechen, dass man frühe Erfahrungen doch zu einem größeren Teil überwinden kann und dass man neu beginnen kann. Nicht nur ich als die Frau von heute, die 69-Jährige, ich kann natürlich auch allerhand noch Neues machen, aber ich kann eben auch meinen jüngeren Ichs helfen, dass die sozusagen auf einen neuen Weg kommen. Und das kann sich dann heilsam auswirken. Das heißt, worum es mir da in dem Buch unter anderem auch geht, ist eben einzuladen, dass man sich liebevoll sich selbst zuwendet. Das, was man früher von anderen gebraucht hätte und leider nicht bekam, kann man sich immer noch selber geben. Das ist vielleicht meine wichtigste Botschaft und das ist auch ein zentrales Element meiner psychotherapeutischen Arbeit. In dem Zusammenhang zitiere ich dann gern einen Satz, der soll ein belgisches Sprichwort sein und lautet, die hilfreichste Hand hängt an deinem eigenen Arm. Jetzt werden einige Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, sagen, ja, aber die Beziehung, klar ist die Beziehung zu anderen Menschen sehr wichtig, Wenn ich groß bin, kann ich aber auch eine liebevolle Selbstbeziehung entwickeln. Ja, und sollte nicht immer nur darauf warten, dass andere jetzt liebevoll zu mir sind. Und selbstverständlich, wenn jemand zu mir in Therapie kommt, ist es mir wichtig, ein beantwortendes, liebevolles, freundliches, respektvolles Gegenüber zu sein. Trotzdem, in der Therapie sieht man sich ein- bis zweimal in der Woche. Und was ist mit dem Rest der Zeit? Wer soll es da machen? Das müssen wir selber machen. Das können nicht unsere Therapeuten für uns tun, die liebevolle Begegnung. Die können uns das nicht abnehmen, dass wir mit uns selbst liebevoll umgehen. Und deshalb denke ich, dass es wichtig sein kann, sich das so vorzustellen, dass man eben sich quasi selbst begegnen kann, sich selbst in den Arm nehmen kann. Alle diese Bilder, diese Vorstellungen können heilsam sein, können uns weiterbringen. Ja, was kann ich Ihnen noch erzählen von diesem Weg? Auf dem Weg begegnen einem eben natürlich andere Menschen. Und wie gesagt, wie ich eingangs schon sagte, ich finde, wir sollten erstmal neugierig sein darauf, dass die anderen andere sind, nicht, dass sie gleich sind. Man verliebt sich ja auch gern in Leute, die einem ähnlich erscheinen, dass man das Gefühl hat, oh ja, da ist jetzt so ein Gleichklang. Aber vielleicht hat der eine oder die andere das auch schon gemerkt, dass das im Laufe der Zeit ganz schön langweilig wird. Dass es eigentlich nur am Anfang spannend ist, oder nein, da ist es nicht spannend, da ist es halt, empfindet man das als angenehm. Aber früher oder später merkt man ja, dass man doch verschieden ist. Und da denke ich, darauf wirklich neugierig zu sein, dass der andere anders ist, das ist ein wichtiges Thema. Und dass ich meine Wege so gestalte, dass ich neugierig bin auf die Vielfalt des Lebens, die ich gar nicht ausleben kann, weil ich gar nicht das Potenzial habe. Ich hab ja nur ein begrenztes Potenzial. Und da neugierig sein auf die anderen und wie die es machen, das finde ich auch was sehr Wichtiges. Also nochmal, für mich ist Differenz die spannende Herausforderung, nicht das Gleichsein. Natürlich sind wir uns in einigen Dingen gleich. Das ist klar, wir haben alle bestimmte Themen, mit denen wir uns alle rumschlagen, dass wir alt werden, dass wir sterben müssen, dass wir uns nach Liebe sehen, dass wir Dinge bekommen, die wir nicht haben wollen und Dinge nicht bekommen, die wir gerne hätten. Das sind so Aufzählungen von den Buddhisten. Ich bin keine Buddhistin, aber ich finde viele Sachen, die die sagen, sehr spannend und hilfreich. Also all das macht uns gleich. Wir haben die gleichen Themen und trotzdem gehen wir ganz unterschiedlich damit um. Wenn wir jetzt die Zeit hätten, dass jede Person hier im Raum sagen könnte, wie sie zum Beispiel mit dem Thema Sterblichkeit umgeht, dann hätten wir wahrscheinlich 250 verschiedene Arten des Umgangs mit diesem Thema oder natürlich jedes andere Thema auch. Deshalb bin ich der Meinung, dass man nicht, ja, dass man schon auf andere, also dass man anderen zuhören soll, aber dass man nicht auf andere hören soll. Also machen Sie bloß nicht, was ich mache. Ja. Lassen Sie sich anregen. Und dann finden Sie bitte Ihren eigenen Weg. Alle diese Ratgebergeschichten tun ja so, als wisse man, was gut sei für alle. Das bezweifle ich ja. Ich glaube nicht, dass es das gibt, etwas, was gut ist für alle. Was wichtig ist, ist, dass wir immer neugieriger sind auf uns und die Welt und dass wir dann immer wieder überprüfen, was für uns passt. Und das spüren wir über den Körper. Und deshalb finde ich das so tragisch, wenn wir als kleine Kinder den Kontakt zu uns, zu unserem Körper selbst sozusagen abgewöhnt bekommen. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir uns als ganze Wesen, und dazu gehört halt auch, dass wir manchmal zornig sind, und zornig sein ist übrigens was sehr Heilsames, finde ich, dass wir uns empören, also dass wir eben nicht immer edel, hilfreich und gut sind. Allenfalls in einem, also wenn wir davon ausgehen, dass eben zornig zu sein letzten Endes auch was Gutes ist, ja. Aber das sogenannte Gute, allein wenn wir das anstreben, das ist zu wenig. Und was wir wirklich sind und wer wir wirklich sind, das können letzten Endes nur wir selbst in Bezug auf uns selbst entdecken. Das kann ein anderer Mensch uns gar nicht sagen. Wenn wir uns helfen lassen von anderen Menschen, dann sind die nur Begleiter, aber die wissen nicht, kein Mensch kann ihnen sagen, was für sie richtig ist. Auf gar keinen Fall. Da rennen sie am besten wieder davon, wenn jemand ihnen sagen will, was für sie gut ist. Was kann ich Ihnen noch erzählen von diesem Buch, was mir da wichtig war? Verbundenheit spüren. Also, wir sind verschieden und trotzdem sind wir verbunden. Und das uns immer wieder klar machen, dass wir eben Teil von diesem Größeren sind und dass die anderen auch Teil von dem Größeren sind und dass wir verbunden sind, das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Es geht um Verbundenheit und Grenzen, dass wir die Grenzen uns bewusst machen, also hier bis dahin gehe ich, ja, und da sind Sie. Also da gibt es Grenzen und das ist auch wichtig. Wir möchten auch, dass das respektiert wird und dass wir die Grenzen anderer spüren und respektieren einerseits und andererseits eben auch immer wieder uns klar machen, dass wir, ohne dass wir uns anstrengen müssen, verbunden sind. Es kann natürlich sein, dass uns das nicht bewusst ist, aber wir sind es trotzdem. Und da gibt es so ganz einfache Übungen, die einem helfen können, das sich klarzumachen, indem man sich mal überlegt, wie in einer gegebenen Situation man eigentlich abhängig ist, wenn Sie so wollen, oder verbunden ist. Dass ich hier sitzen kann, ja, das verdanke ich zum Beispiel Herrn Köp. Hätte der mich nicht eingeladen, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich verdanke die Tatsache, dass ich hier sitzen kann, auch dem Stuhl, auf dem ich sitze. Und der Stuhl, den haben irgendwelche Menschen hergestellt. Menschen haben einen Baum gefällt und dann ist irgendwie, sind da Bretter draus geworden. Das haben auch Menschen gemacht, natürlich auch Maschinen heutzutage, aber auch Menschen. Und dann haben irgendwelche diesen Stuhl gemacht. Und dann haben die den hierher transportiert. Und irgendjemand hat den eingekauft. Und vorhin hat ihn irgendjemand hier hingestellt. Also überlegen Sie mal, wie viele Menschen beteiligt sind nur an der Tatsache, dass ich hier auf diesem Stuhl sitze. Und so ist das dauernd. Bei jedem Stück Brot, was Sie essen, bei jeder Straße, auf der Sie gehen, bei jedem Auto, in das Sie steigen, da sind zig, zig, zig Menschen dran beteiligt, mit denen sind Sie verbunden. Und das zum Beispiel, das liebe ich, diese Übung, das ist eine meiner Lieblingsübungen. Mir immer wieder klar zu machen, in einem gegebenen Moment, mit wem bin ich jetzt verbunden, dadurch, dass ich jetzt hier bin. Ich meine, ich könnte jetzt endlos Ihnen weitererzählen, dass ich hier bin. Das verdanke ich natürlich auch meinen Eltern, ist klar. Ich verdanke es meinen Lehrern, meinen vielen, vielen Lehrerinnen und Lehrern, dass ich jetzt hier so reden kann. Das hätte ich mir übrigens vor 15 Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass ich mal so sitze und ein paar Bücher geschrieben habe und reden kann, ohne groß nachzugucken, ja, sondern dass ich das hinkriege. Das heißt, dass ich so eine gewisse Sicherheit habe. Das verdanke ich natürlich auch den Menschen, die mir geholfen haben, Selbstsicherheit zu entwickeln, die ich nicht unbedingt hatte und so weiter und so weiter. Also die Übung, die würde ich Ihnen gerne mitgeben, dass Sie sich immer mal wieder überlegen, wem verdanke ich eigentlich diese Situation jetzt, in der ich mich gerade befinde. Da kann man stundenlang, tagelang kann man da meditieren. Und mir macht das Freude und ich habe auch mit meinen Patientinnen und Patienten immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die das hilfreich empfinden, vor allen Dingen, wenn sie sich so verloren in der Welt finden, wenn sie sich klar machen, eigentlich bin ich gar nicht allein. Und ich bin auch nicht allein, weil ich ja mit mir bin. mit meinen vielen anderen Ichs. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist auch lustig, ja. Also diese kleine Luise, die ich mal war, in vielen verschiedenen Lebensaltern. Also da gibt es diese, die mal gesagt hat, was sie will, das will sie. Die war ziemlich klein, 2 oder so. Also an die kann ich mich ja kaum erinnern. Aber dann gibt es natürlich noch viel mehr. Und die sind ja alle in mir. Und mit denen kann ich mich immer besser befreunden. Und deshalb bin ich schon allein, aus dem Grund nicht allein, weil die ja alle da sind, ja, weil das spannend ist, denen zu begegnen. Und das Beste ist, die Uralte, die stelle ich mir natürlich nur vor, ja, und die ist nämlich eine weise Ratgeberin. Also die habe ich natürlich auch, die Uralte, die dann irgendwann mal weise ist. Und das ist auch eine Möglichkeit, die wir haben. Ja, zum Schluss sage ich vielleicht noch was zu dem Thema Vorstellungskraft, weil mir das so viel bedeutet. Früher hat man das, hat man gesagt, das bildest du dir ja nur ein, sagt man heute auch noch manchmal. Aber eigentlich ist es was Tolles, dass wir uns etwas einbilden können, dass wir uns Vorstellungen machen können über uns selbst und die Welt und dass wir die Freiheit haben, und das immer wieder bei dem Weg, dass wir die Freiheit haben, das so oder so zu gestalten. Ich kann mir von morgens bis abends ausdenken und vorstellen, wie schrecklich alles ist. Das mache ich übrigens auch manchmal. Also ich bin jetzt nicht gerade der Superoptimist. Aber ich kann mir ja auch mal überlegen, dass doch alles ganz gut ist, ja, und dass doch viele Dinge da sind, die mir Freude machen und die mir vom Leben geschenkt werden. Zum Beispiel bin ich vorher von Lindau hierher gefahren und es war so unglaublich schön. Diese blühenden Bäume, das ist ja, es ist ja unglaublich einfach. Und mein Herz wurde so weit, als ich diese Schönheit hier gesehen habe. Und dann war es auch noch Sonne da und also diese Frühlingslandschaft hier, die kann einem wirklich das Herz öffnen. Na ja, gut, und da habe ich ja die Möglichkeit, dass ich mir das erstens bewusst mache, mich daran freue, dafür dankbar bin. Das kostet übrigens nichts, die schöne Natur, immer noch nicht, Gott sei Dank. Und dann kann ich mich sogar daran erinnern, wenn ich jetzt morgen wieder in Lindau bin oder sonst wo oder demnächst wieder in Köln, dann kann ich mich an dieses wunderbare Rheintal im Frühling erinnern und es wird mir wieder Freude machen. Und das ist Vorstellungskraft, ja, und die Vorstellungskraft zu nutzen, so dass dadurch Freude und Glück in uns entstehen, das empfinde ich inzwischen auch als ein ganz großes Geschenk, dass das möglich ist. Und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, Menschen einzuladen, dass sie sich Heilsames und sie Erfreuendes vorstellen und nicht nur eben bei dem Schmerzlichen verharren. So, jetzt habe ich eine Stunde geredet, jetzt ist es gut.
Ja, liebe Frau Professor Redemann, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Wunderbar, weil er auch sehr persönlich und dadurch auch sehr berührend war, sehr lebenspraktisch mit vielen Beispielen. Es besteht jetzt wieder die Möglichkeit für ein Gespräch oder für Fragen. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht wie das letzte Mal einfach so eine Minute Pause machen, dass wer gehen will, dass die gehen können, ohne schlechtes Gewissen, ohne schlechtes Gefühl. Und dass wir dann noch eine Gesprächsrunde machen können. Gut, ja, vielleicht haben Sie noch Fragen, möchten Dinge, die Sie gehört haben, genauer wissen oder anderes, was nicht angesprochen wurde, dass Sie dazu etwas fragen möchten. Ich habe beim Vortrag daran gedacht, also als Sie gerade die Kindheit als Schlüssel bezeichnet haben. Das war ja auch ein Thema beim Vortrag von Wolfram Kölling, der heute erfreulicherweise wieder hier ist, zum Thema Beschämung. Und wo man dann doch gemerkt hat in der Diskussion, dass manche sagen, das passt mir nicht oder die Kindheit ist gar nicht so wichtig oder ich will irgendwie das nicht annehmen. Also das war noch einmal eine Betonung von Ihnen, auch mit diesem wunderbaren Film Babies, das ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist ja ein Film auch ohne Worte. Es wird ja kein Kommentar, nichts. Man sieht einfach nur diese Kinder und eben dieses namibische und das mongolische Baby, für uns wirklich sehr, sehr beeindruckend, aber eben auch sehr traurig, weil man spürt, was wir nicht bekommen haben. Also das war ein Thema. Körper erleben, dass das ganz wichtig ist, auch wenn man etwas verändern will, eben dass das nicht nur reicht im Kopf, nicht nur Kognitionen. Und auch, denke ich, für manche Therapie ein provokanter Satz, nur übers Leiden reden, das reicht nicht. Das ist doch zu wenig, wenn der Körper nicht stark einbezogen wird und die Emotionen. Ganz wichtig war für Luise Redemann der Punkt eben, was kann man tun, wenn man früh beschädigt worden ist, was ja sozusagen ein Normalzustand für uns alle ist. Es gibt ja kaum jemanden, der nicht frühe Beschädigungen oder Zerstörungen erfahren hat. Und da war ihre Botschaft, Zuwendung und Trost ist wichtig. Das Beispiel, eben wenn man als Kind einen Verlust erlebt hat und den Schmerz und von niemandem getröstet worden ist, dass die Möglichkeit besteht, dass wir selber dieses kleine Kind, das in uns ist, in den Arm nehmen und trösten. Ein anderer wichtiger Punkt war nicht in erster Linie diese Harmonie und Gleichsein wollen, sondern Freude daran entwickeln, dass wir verschieden sind. Und das heißt vor allem eben auch Getrenntheitserfahrungen akzeptieren und Einsamkeit. Ich denke, das ist für jeden von uns als Einzelner wichtig, aber das wäre auch in vielen Paargeschichten wichtig, wo man sich das immer gegenseitig vorwirft, du verstehst mich nicht und du kannst mich nicht verstehen und ich fühle mich so einsam und ich fühle mich so allein. Ja, wahrscheinlich ist es einfach so und es ging in vielem darum, das zu akzeptieren oder dazu Ja zu sagen. Ja, und dann auch die Bedeutung der Vorstellungskraft. Und Vorstellungskraft eben ist nicht nur etwas, was man sich fantasiert, das vielleicht auch, aber wie Sie das erzählt haben mit der Zugfahrt durch das blühende Rheintal, Vorstellungskraft heißt auch sich erinnern an etwas, was man ja tatsächlich als schön erlebt und erfahren hat.
Ich möchte wissen, ob Sie Vorstellungskraft, wenn man es aber nicht sieht, sondern nur in den Gedanken hat, ob das auch funktioniert. Weil ich habe keine Bilder, aber ich habe wohl die Erinnerung, aber habe nicht die Bilder dazu. Und ich kann mir auch das nicht im Bild vorstellen.
Ja, ja, man spricht ja von Imagination und das ist ja direkt ein Wort, was in dem Bild auf Latein vorkommt. Und deshalb meinen viele, wir müssen das visuell, also als Bild haben. Und das ist ein Irrtum. Also erstens haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich erinnern, sagen wir mal sowas wie schwache Bilder, aber Sie haben wahrscheinlich andere Sinnesqualitäten. Sie spüren vielleicht was oder Sie haben so eine innere Erfahrung von Bewegung oder Sie hören vielleicht Klänge oder Sie haben den Duft in der Nase oder was auch immer. Also das heißt, wir können quasi imaginieren mit allen Sinnen. Da schreibt auch der Gerald Hüther ganz schön drüber. Ja, und das ist bei verschiedenen Menschen verschieden. Etwa 40% nur sind visuell und die anderen haben nicht so starke Bilder. Ich bin auch kein visueller Mensch. Zum Glück macht aber unser Gehirn da auch einiges. Wenn Sie zum Beispiel in einem Film sind, bis jetzt kann man ja nicht riechen, was im Film passiert. Trotzdem, wenn da so ein, sagen wir mal, so ein Rosenstrauch ist oder was, dann können viele wahrscheinlich sowas wie den Duft sogar erleben. Ja. Und das ist eben, was unser Gehirn kann. Das ist, man sagt, das sei synästhetisch. Das heißt, die verschiedenen Sinnesqualitäten verbinden sich miteinander. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Das ist völlig okay. Und nutzen Sie es. So wie sie es zur Verfügung haben. Man muss das auch nicht trainieren, das Visuelle. Wenn man es günstiger, Sie konzentrieren sich auf Ihre Art des inneren Erlebens.
Ich bin mutig. Danke für den wunderbaren Vortrag. Ich habe sehr viel für mich wieder mitbekommen und weiß aber auch schon sehr viel. Ich bin auch schon einige Zeit auf dem Wege. Aber wo ich noch Schwierigkeiten mit habe, speziell in der Beziehung, wenn ich an einen Punkt komme, dann verliere ich mich. Und ich verliere auch mein inneres Kind. Also das ist dann ganz weg. Und wenn ich dann Trost kriege, dann finde ich mich schnell wieder. Aber ich bin immer noch angewiesen auf diesen Trost von außen. Und das ist für mich so abhängig noch. Mhm. Danke.
Ja, also eigentlich verlieren Sie ja dann Ihr inneres Kind. Und es ist ja auch nicht immer so einfach, mit sich selbst in diesem Kontakt zu sein. Und vor allen Dingen, wenn es sich um Schmerzliches handelt. Also was Sie vielleicht versuchen können, ist erstmal sich vorstellen, um wen in Ihnen es sich da handelt. Also wie alt ist dieses Kind, ist dieses jüngere Ich, kann man auch sagen, was so trostbedürftig ist. Und wirklich sich vorstellen, dass das ein Stück weit von Ihnen entfernt ist. Ja, also meinthalben, Sie würden sich da einen Stuhl hinstellen, ja, und da hingucken. Also nicht die Identifikation unterstützen, ich bin dieses Kind, sondern da ist das Kind und ich bin die erwachsene Frau. Ich kann das angucken, sozusagen. So, und jetzt, was ist mit diesem Kind? Was hat das erlebt, dass es so traurig ist und so trostbedürftig? Und wenn Sie das ungefähr wissen, dann können Sie anfangen, es in den Arm zu nehmen und zu trösten für seinen Schmerz. Aber es braucht die Desidentifikation, sagen wir. Also es braucht es gerade, dass Sie sich sozusagen in der Vorstellung trennen. Können Sie damit was anfangen? Ja. Und dann können Sie erkennen, wer in mir ist trostbedürftig und ich bin mehr als dieser trostbedürftige Teil. Und weil ich mehr bin, kann ich, der Mensch von heute, mich diesem trostbedürftigen Teil zuwenden. So ungefähr.
Also der Titel, wer bin ich und wenn ja, wie viele, hat schon seine Berechtigung.
Ja, durchaus. Ja, das ist natürlich auch ein Konzept, aber wenn ich von mir selbst als ich rede, als eins, das ist auch nur ein Konzept. Ja. Die Hirnforscher tendieren ja auch eher dazu, heutzutage zu sagen, also dass vieles dafür spricht, dass wir sozusagen viele sind.
Ist dieses innere Kind immer gleich da oder gibt es sozusagen Altersstufen, wo es besonders stark ist? Also manche Menschen sagen, je älter das sie werden, umso mehr spüren sie auch wieder dieses kleine verletzte Kind, während man zum Beispiel in der Zeit zwischen 30 und 40, wenn man voll aktiv ist oder so, oft wenig Zugang dazu hat.
Ja, ich glaube, also vor allen Dingen ganz junge Menschen, also junge Erwachsene haben in der Regel wenig Interesse an diesem Kindlichen in sich, weil die nach vorne gucken müssen. Und das kann also bis 30, sogar 40 dauern. Dann fängt es aber meistens an, dass man auch, also wenn man sozusagen sich im Erwachsenenleben dann eingerichtet hat, dann kommen wieder diese Fragen und dann kommt die Auseinandersetzung. Und dass sich alte Menschen besser an die Kindheit erinnern können, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und da kann man ja vielleicht dann einiges auch noch in sich heilen, was eben ungeheilt da ist. Also ich denke, dass so ab 40 dann schon die Zeit anfängt, wo für viele Menschen das Sinn macht, dass sie nochmal zurückschauen.
Sie haben das Beispiel gebracht von der Trennung, also wenn man als Kind einen Verlust, eine Trennung erlebt und dann eben als Erwachsener noch einmal, dass erst durch diese Kombination, also dass es nicht dann der aktuelle Verlust ist, der diesen großen Schmerz und das Gefühl gibt, das halte ich nicht aus und ich stirb dran und ich gehe zugrunde, sondern dieser starke Schmerz kommt durch die Kombination von aktuellem und frühem, also ganz altem Schmerz.
Ja, genau, also ich denke halt, wenn die Dinge so überwältigend sind, selbst wenn es in der Gegenwart auch schwierig und schmerzhaft ist, dann lohnt es sich anzufangen zu gucken, gibt es da vielleicht was Altes, was ungeheilt in mir ist. Und ich glaube eben, dass es gut ist, wenn man dann sich selbst Also durchaus auch andere, natürlich zum Beispiel auch die Therapeutin in der Therapie, aber halt auch ich selbst lerne, mir da liebevoll zu begegnen, liebevoll akzeptieren, tröstend, mitfühlend und so weiter. Weil wir schieben das ja auch oft weg, ja. Also dann kommt dieser Schmerz, dann sagt man sich, naja, so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht und so, und schwupps ist es wieder weggeschoben, ja. Oder damit muss man fertig werden, da muss man durch. Also all diese Sprüche, die kennen Sie ja. Für mich ist, wenn ich das gerade noch sagen darf, für mich sind alle diese Dinge Wachstumschancen. Ja, da ich kann gerade dadurch weiterentwickeln und mich weiterentwickeln und auch meine Liebesfähigkeit wächst dadurch. Ja, je mitfühlender und liebevoller ich mit mir selber bin, desto mehr entwickelt sich ja auch Liebe zum Leben als Ganzem. Bitte.
Frau Redemann, ich hätte eine Frage zum Thema Grenzen. Wenn der Mensch A auf den Mensch B trifft, dann haben die ja ganz unterschiedliche Grenzen vielleicht, die lange Jahre gewachsen sind. Und jetzt müssen sie wahrscheinlich mit Wahrnehmung zu einer Lösung kommen, dass sie miteinander auskommen mit diesen Grenzen.
Ja, ja. Also ich denke, dass es gut wäre, wenn man das mehr lernt, dass man das respektiert, ja, dass der andere anders ist, dass man das von klein auf lernt. Am besten, dass man es halt erfährt durch Eltern, die auch die Andersartigkeit von Kindern respektieren und nicht so gleichmacherisch sein müssen. Ja. Wenn man das erfahren hat, schon als kleines Kind, dann kann man das wahrscheinlich als Erwachsener besser. Und also ich finde ja die Vorstellung von Partnerschaften, wo man dauernd alles zusammen machen muss und so, das finde ich grauenhaft. Ja. Also ich finde das viel interessanter, wenn das stimmig ist, ist ja gut, ja, aber wenn da draußen so ein Zwang entsteht, ja, und der eine oder die andere ist stinkbeleidigt, wenn also jetzt, sagen wir mal, er will an die Nordsee und sie will in die Berge, ja. Ja, verdammt und zugenäht, fahr doch der eine an die Nordsee und die andere in die Berge und trefft euch hinterher und erzählt euch, wie es war. Das ist doch spannend, ja, anstatt alles zusammen machen zu müssen. Ja. Das ist in meiner Vorstellung dieses Respektieren von Grenzen zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, wir haben furchtbare Vorstellungen von, was eine gute Beziehung ist, wo man sozusagen immer alles zusammen macht. Wenn es stimmt, ist gut, aber bei den meisten Menschen stimmt es nicht und die zwingen sich dazu. Ja? Anstatt, dass sie sagen, okay, du hast diese Interessen, ich habe die und schön ist es, wenn wir das austauschen. Das ist doch dann eine Bereicherung. Und das ist vielleicht jetzt in dieser Zeit viel mehr möglich, dass man das überhaupt erst mal denkt, als das früher der Fall war. Also wie ich jung war, war das ja irgendwie völlig abartig. Aber wie ich jung war zum Beispiel, da wollte ich nicht, ich wollte nicht heiraten, ja, weil ich das schon gemerkt habe, das wird schwierig. Sie müssen denken, 60er Jahre, gell? Ja. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Und ich mag meinen Mann immer noch. Also. Aber wir lassen uns schon ziemlich in Ruhe auch.
Hier ist die nächste Wortmeldung.
Wenn der Herr Dr. Köp sagt, wir sind ja praktisch alle Geschädigte, habe ich mir nur gedacht, wäre es nicht hilfreich, darüber nachzudenken, warum haben unsere Eltern so gehandelt, wie sie gehandelt haben. Und ich für meinen Teil bin sehr streng erzogen worden, aber ich habe mir dann überlegt, warum hat das meine Mutter gemacht? Und ich habe sie so verstehen gelernt, aus ihrer Erziehung wieder heraus. Und ich kann ja überhaupt nichts nachtragen, obwohl ich noch mit 26 mal von ihr Ohrfeigen bekommen habe. Ich habe verstanden, warum aus ihrer sehr engen Erziehung sie das gemacht hat. Und ich glaube, wir würden uns da viel Kummer ersparen, wenn wir uns nicht immer so als Beschädigte vorkommen. Sondern die haben ja auch, was wir heute alles wissen über Hirnforschung, über viele gute Vorträge, das haben ja unsere Eltern nicht gehabt und unsere Großeltern waren vollkommen ahnungslos über sowas.
Ja, ich finde es sehr wichtig, was Sie sagen. Und ich stimme Ihnen zu, einerseits und andererseits denke ich, es ist beides. Es geht gar nicht darum, den Eltern Vorwürfe zu machen, das nützt nichts, da haben Sie recht. Ich bin aber der Meinung, dass man die Dinge beim Namen nennen soll. Und viel in unserer Erziehung ist eben schädigend. Das heißt aber nicht, dass wir uns das ein Leben lang, dass wir das unseren Eltern ein Leben lang vorwerfen, sondern dass wir es erkennen, benennen und dann sagen, okay, jetzt bin ich groß, jetzt kann ich mich um mich selbst kümmern und jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Leben auch anders zu gestalten. Ich fürchte, wenn man nur Verständnis hat für die Eltern, aber kein Verständnis für den eigenen Schmerz, dass das auch schwierig sein kann. Also jedenfalls die Menschen, mit denen ich arbeite, da mache ich die Erfahrung, dass die damit nicht klarkommen, wenn sie nicht auch ihren eigenen Schmerz anerkennen und würdigen. Aber es wäre ein Missverständnis, wenn der Eindruck entstünde, dass ich jetzt meine, man soll dauernd die Eltern beschimpfen. Das denke ich, wenn man spätestens ab 30 hat man die Verantwortung für sein Leben und zwar fürs ganze Leben. Also auch das, was man früher erlebt hat. Und man kann das in die eigene Hand nehmen und man kann, wie gesagt, ich habe es Ihnen ja erklärt, man kann auch das Verletzte in sich heilen. Das ist möglich. Wenn wir es aber nur verstehen, dass die Eltern nicht anders konnten, dann verraten wir möglicherweise uns selbst.
Eine wichtige Frage und eine wichtige Differenzierung, dass es um diese beiden Teile geht.
Ich habe das bei meinen Kindern so gemacht, als sie einmal gesagt haben, das und das war nicht recht, dann habe ich das so gemacht, ich habe in der Situation, wo ich entscheiden musste, geglaubt, ich habe es richtig gemacht. Heute würde ich es wahrscheinlich auch anders machen, aber in der Situation, sagen wir von damals, habe ich auch geglaubt, ich mache es richtig.
Ja klar, aber ich wünsche mir noch, dass Eltern dann sagen, es tut mir leid. Ich habe es gemacht so gut, wie ich konnte und es tut mir leid. Für dich vor allen Dingen, ja. Oder es tut mir leid, dass ich es nicht besser wusste. Weil wenn das nicht kommt, dann fehlt halt wieder das Verständnis für das Kind. Und ich glaube, dass viele Leute, die ich behandle und behandelt habe, immerfort darauf warten, dass die Eltern mal sagen, es tut mir leid, ich habe es nicht besser gewusst, aber es tut mir heute mit meinem heutigen Wissen und meinem heutigen Verständnis, tut es mir aufrichtig leid. Das ist heilsam, aber das kommt fast nie. In 90% der Fälle kommt es leider nicht. Und da muss man halt sich selber, also muss man dann zu sich selbst sagen, ja, es war schlimm und ich verstehe es. Anders geht es dann nicht. Jedenfalls, ich wüsste nicht, dass es anders ginge. Also dieser Satz, das kenne ich auch von meiner Mutter, die hat immer gesagt, ihr habt ja keine Ahnung, wie das damals war. Und jetzt bin ich ja selber ziemlich alt und ich kann den Satz verstehen, dass sie den gesagt hat. Aber es war trotzdem schmerzlich, dass sie nie wirklich hat uns sehen können. Das wäre sozusagen mein Ideal. Dass man zu sich selber steht und sagen kann, ja, ich konnte es damals nicht besser. Also das ist ja auch, dass man sich das selbst vergibt als Eltern und es tut mir leid für dich.
Ja, ich darf darauf hinweisen, Sie finden vieles von dem, was Luise Redemann heute gesagt hat, auch in dem Buch Der Weg entsteht unter deinen Füßen, auch in dem Vorgängerbuch, das am Büchertisch aufliegt, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Die gehören sozusagen beide zusammen. Und es sind beide sehr anregende, sehr hilfreiche Bücher mit interessanten Kapiteln. Zum Beispiel darüber haben wir jetzt kaum gesprochen. Auch mich hat fasziniert das Kapitel über das Alter, was Sie da schreiben. Auch gerade auch die persönlichen Erfahrungen. Die Luise Redemann traut sich auch also eben zu schreiben und darüber zu reden, weil ja viele andere sich irgendwie zurückhalten mit eigenen Erfahrungen. Das macht, denke ich, ihre Bücher und ihre Vorträge auch so wertvoll und so berührend. Ganz vielen Dank.
Danke Ihnen.